habe mir überlegt, ob ich irgendwie eine Geschichte einbauen könnte in diese Predigt, als die Susanne jetzt die zweite Lesung gelesen hat. Aber die passt trotzdem nicht dazu. Dann habe ich gesagt, gut, ich erzähle sie einfach trotzdem. Ich war letzte Woche in Paris für 10 Stunden. Und ich bin in eine Kirche dort. Und dann höre ich eine Stimme hinter mir und sagt, Father George, was machst du denn da? Ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass die Susanne jetzt hier in Paris ist. Ich sehe sie nicht oft in Wien, geschweige in Paris. Aber lustig, nicht? Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid heute für diese letzte Predigt von unserer Serie über wagemutig Glauben, das Rezept für die Wunder. Nicht? Wir hatten einmal gesprochen über vage das Träumen, einmal vage das Warten, vage das Pflanzen, verschiedene Ideen, also viele Aspekte des Glaubens. Und heute haben wir diese letzte Teil mit der Idee, wage es, in die Tiefe zu gehen. Wage es, in die Tiefe zu gehen. Vielleicht, das wäre meine englische oder meine deutsche Version von Dare to have a deep soul. Nicht wage es, ein tiefes Herz zu haben. Und mir kam doch eine Geschichte in den Sinn. Und zwar, ich war in Salzburg vor eine Weile und jemand hat mich gebeten, du, ich habe einen Freund und der ist krebskrank und ich weiß nicht mehr, wie lange er leben wird und möchtest du mitkommen und wir gehen ihn besuchen. Und dann gehen wir halt ihn besuchen und er lebte ganz bescheiden, ganz oben irgendwie in einem so am 5. Stock von irgend so einem Haus. Und wir kommen rein in das Haus und er liegt dann dort auf der Couch, dass man so in eine Art Bett umgewandelt hatte und sagt zu seiner Frau, er hatte eine sehr hohe Stimme, also mir wurde gesagt, nach der Chemotherapie verliert man ein bisschen die Stimme irgendwie und also war nur noch Haut und Knochen eigentlich und sein erstes Wort war Wasser, Wasser. Und dann dachte ich, gut, jetzt geht halt die Frau und holt Wasser für ihn, nicht, weil er einfach durstig ist, was ich auch verstehen konnte, aber sie bringt uns das Wasser. Dann habe ich begriffen, nein, er wollte gastfreundlich mit uns sein, nicht? Er wollte, dass seine Frau uns Wasser bringt. Und das hat mich erstmal irgendwie so ein bisschen, okay, gut, und dann beginnen wir halt mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, er ist nicht sehr viel nachher gestorben, nach dieser Begebenheit. Und wirklich, es hat mich so unglaublich beeindruckt, weil wir waren halt da und haben mitgesprochen und, weiß nicht, wahrscheinlich hat er auch mal so eine Erfahrung gemacht, wo er mit jemand redet und du kannst nicht über oberflächliche Dinge reden. Nicht? Das ist, du kannst nicht einfach über, also weiß nicht, du in dieser Gegenwart von irgendetwas, was du auch gar nicht beschreiben kannst, du merkst, da ist hier eine Tiefe und eine Größe und eine, weiß nicht, und das siehst du auch in den Augen irgendwie, nicht von einem Menschen. Ich denke an einen Johannes Paul, eine Mutter Teresa, das sieht man sogar in Bildern, dass die Augen irgendwie was Besonderes birgen. Ist interessant, geschweige es live zu erleben, wo du irgendwie siehst, da ist eine Tiefe, da ist eine Fülle, da ist eine Gegenwart, die einfach irgendwie durchstrahlt durch diesen Menschen. Und das war halt auch mein Eindruck mit ihm. Und auf einmal sehe ich, wie er halt beginnt, aus dem Bett zu fallen, mehr oder weniger, also zu rollen, nicht? Und dann versuchen wir halt, ihn zu fangen. Und ich dachte, er muss jetzt auf die Toilette gehen und so. Und dann hält er meine Hand und er hält die Hand von mein Freund, der mit mir war. Und dann, ja, ich weiß nicht, ich muss das irgendwie nachmachen. Da geht er so auf die Knie und dann ist er einfach so und hat unsere beide Hände so und blieb dann dort für die nächste Stunde und hat mit uns gebetet. Und da war ich völlig weg, mir sind die Tränen gekommen. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Erst ein paar Tage später ist der zu seinem himmlischen Vater hinübergegangen. Und in diesem Moment, als hätte er nichts anderes zu tun, jetzt aus dem Bett zu rollen und dort jetzt auf dem Boden zu knien. Ich meine, der liebe Gott wäre sicherlich hat kein Problem damit, wenn er einfach im Bett geblieben wäre und dort gebetet hätte mit uns. Ja? Der musste doch jetzt nicht aus dem Bett rollen, auf die Knie gehen, aber das wollte er. Und irgendwie, es war so eine, weiß ich, da kannst du auch nicht sagen, nein, geh zurück ins Bett. Was machst du da? Also da kannst du nur noch schweigen und staunen eigentlich, nicht? Vor so eine Tiefe von einem Menschen, der sagt, boah, Nicht? Wie muss ich leben, um so sterben zu können? Nicht? Wie muss ich leben, um so sterben zu können? Nicht? Wie dieser Mensch war total beeindruckend. Und das ist, was ich, woraus ich hinauf will, ein bisschen, oder hinaus will, mit dieser Predigt, was euch vorschlagen ist, ich weiß nicht, wir haben in den letzten Wochen viel gesprochen, nicht über Wunder und wagemutig glauben und träumen und großes Denken und so. Aber ich meine, wer von uns wird jetzt hier eine große Firma gründen? Wer wird für Red Bull mal spielen? Oder für Österreich, ich meine für Wien oder für Grazsturm? Oder wer wird mal irgendwas machen, das jetzt so ganz groß in den Zeitungen sein wird? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht jemand. Aber die meisten von uns werden ein normales Leben führen, in Anführungszeichen, nach den Maßstäben der Welt. Und ich möchte euch aber vorschlagen, dass wir nicht ein normales Leben führen nach dem Maßstab Gottes. Weil die Größe vor Gott hängt nicht davon ab, ob ich jetzt verheiratet bin oder Single bin oder ob ich in einer Beziehung lebe oder ob ich Mann bin oder Frau bin oder alt oder jung. Die Größe vor Gott hat ganz andere Maßstäbe. Und die Menschen, die wirklich eine Spur hinterlassen werden in dieser Welt, sind nicht unbedingt die Leute, die großartige Dinge tun. Vielleicht das auch, wenn Gott das von ihnen möchte. Nicht? Und es kann auch gut sein. Ich meine, wer sind wir, der Gnade Gottes Grenzen zu setzen? Nicht, dass er auch etwas Äußerliches, das man sieht irgendwie auch in der Welt, Großes tut. Aber das ist nicht der erste Punkt. Und das Schöne auch von uns im Glauben, finde ich, dass dieser Weg, also um mal altmodisches Wort zu nutzen, der Weg der Heiligkeit, ist offen für jeden Menschen. Nicht? Egal, wer du bist. Und das ist das Großartige. Nicht? Also, es gibt manche unter uns, die gerade versuchen, wie die Wahnsinnigen zu pauken, für ein gewisses Prüfung zu schaffen. Ich werde keinen Namen nennen. Und das ist einfach, also nicht, du möchtest unbedingt da hineinkommen und du bist vielleicht im Maßstab der Welt auch nichts wert, bis du das geschafft hast, nicht bis du dieses Ziel erreicht hast oder jenes Ziel erreicht hast. Aber vor Gott letztendlich zählt das alles nichts eigentlich. Nicht das ist nicht das Wichtige in erster Stelle. Ohne Umschweife sage ich vor allem anderen Dingen, die Perspektive, in die der pastorale Weg eingebettet ist, heißt Heiligkeit. Das ist, was Gott will, eure Heiligkeit. Das ist ein Zitat von Papst Johannes Paul II. In seinen Schreiben zur Vorbereitung für das neue Jahrtausend. Nicht nur versucht, einen Pastoralplan zu entwerfen. Also nicht mal für nächstes Jahr und nächsten Monate, sondern für das nächste Jahrtausend. Nicht. Und er macht einen Vorschlag und sagt, hey, also der erste Punkt auf diesem Pastoralplan sollte heißen Heiligkeit. Wenn man diese grundlegende Wahrheit in Erinnerung ruft und als Basis für unsere pastorale Planung am Anfang des neuen Jahrtausends nimmt, könnte es auf den ersten Blick erscheinen, dass es sich dabei um etwas wenig Umsetzbares handelt. Kann man Heiligkeit etwa planen? Nicht? Also heute bin ich demütig und morgen werde ich, weiß nicht, irgendwas heroische Tugenden so und so machen. Ich meine, wie soll man das planen? Was kann dieses Wort in der Logik eines Pastoralplanes bedeuten? Und er antwortet seine eigene Frage und sagt, wer die seelsorgliche Planung unter das Zeichen der Heiligkeit stellt, trifft in der Tat eine Entscheidung mit Tragweite. Mit Tragweite. Nicht? Mit anderen Worten, was ich sagen will, hey Leute, das, was ich jetzt sagen werde, ist super wichtig. Ist super wichtig. Damit wird die Überzeugung ausgedrückt, dass es widersinnig wäre, sich mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden zu geben. Dass es im Zeichen einer minimalistischen Ethik und einer oberflächlichen Religiosität geführt wird, wenn die Taufe durch die Einverleibung in Christus und die Einwohnung des Heiligen Geistes ein wahrer Eintritt in die Heiligkeit Gottes ist. Eine Katechumenenfrage, also die Leute, die halt also vor der Taufe, nicht auf dem Weg sich bereiten, für die Taufe vorbereiten. Möchtest du die Taufe empfangen? Also diese Frage zu stellen. Möchtest du die Taufe empfangen? Das schließt gleichzeitig die Frage ein, möchtest du heilig werden? Möchtest du heilig werden? Es bedeutet, seinen Lebensweg vom Radikalismus der Bergpredigt leiten zu lassen, nicht? Selig sind die Trauernden, selig sind die Hungrigen, die hungern nach der Gerechtigkeit, selig sind die Barmherzigen, nicht? Selig wo Jesus nicht nur irgendwie 10 Gebote aufteilt oder irgendwie austeilt und sagt, hey, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, sondern noch eine ganz andere Latte eigentlich ansetzt. Und es geht um eine radikale Form der Liebe, nicht zu leben. Es bedeutet, seinen Lebensweg vom Radikalismus der Bergpredigt leiten zu lassen. Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Und dann zitiert er die Ende der Bergpredigt, Matthäus 5, 48. Also dieses Schreiben vom Papst. Also nochmal, der Vorschlag ist es, oder der Grundgedanke von dieser Predigt ist, vielleicht dieses Wort auch in uns hören zu lassen. Also wenn Gott zu uns spricht und sagt, hey, möchtest du heilig werden? Bist du bereit, es zu wagen, in die Tiefe zu gehen, in deinem Leben wirklich? Und da, weil das ist offen für dich, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest. Ja? Wie schwierig oder wie leicht oder wie großartig oder wie auch immer. Jeder, das ist offen für jeden von uns. Nicht? Und da ist so viel Potenzial in diesem Raum. Ich stelle mir vor, wenn wir in 200 Jahren sagen könnten, nein, sagt lieber nichts. Heiliger Markus, bitte für uns. Heilige David, bitte für uns. Und so weiter. Nicht, wenn wir anfangen, das, wie großartig das wäre. Was, wie anders könnte auch unsere Stadt ausschauen, unser Land, wenn jeder von uns diese Berufung zutiefst leben würde. Nicht, dass Gott an uns richtet. Und, aber wie geht das? Und ich möchte euch drei Schritte vorschlagen oder drei Commitments oder drei Bereiche, wo wir sagen, da bin ich all in, nicht, um einen Begriff von unser Jugendtreffen, die wir gerade hatten in Würzburg, zu nehmen. Nicht, da lege ich alles auf eine Karte und sage, hey, da bin ich voll dabei, da bin ich, da count on me, da mache ich mit, da will ich dabei sein. Und das erste ist eine like serious prayer life, ein wirklich tiefes Gebetsleben führen zu wollen. Nicht, die Entscheidung für das Gebet ist das erste Mal, der erste Bereich, glaube ich, ist einfach die Entscheidung für das Gebet. Und warum ist das so wichtig? Weil wir Christen sind eine like a reality religion. Nicht? Was mich so beeindruckt an unserem Glauben immer wieder ist, dass wir nicht nur bla bla bla, nicht ein Gott liebt dich und hin und her, sondern wir sind eine Religion der Begegnung mit jemandem, der wirklich lebt und der in eine Beziehung eintreten will mit mir. Heute Morgen ein Zitat von Gregor den Großen gelesen, ein Papst aus dem 7. Jahrhundert, Ende des 7. Jahrhunderts, Anfang des 7. Jahrhunderts, der sagte, Gott dürstet nach unserem Durst. Oder der Katechismus sagt, das Gebet ist der Ort, wo der Durst Gottes den Durst des Menschen trifft. Nicht, wo der Durst Gottes den Durst des Menschen trifft, weil Gott weiß, dass das Einzige, was das Loch in unserem Herzen erfüllen wird, ist er selber. Und deswegen, weil er das weiß, sagt auch Johannes Paul II., hey, eine Entscheidung für die Heiligkeit bringt mit sich den Gedanken, hey, ich bin nicht zufrieden mit einem mittelmäßigen Leben. Ich möchte nicht versuchen, Zisternen zu bauen, die keine Wasser halten, um das Alte Testament zu zitieren. Ich möchte nicht zufrieden sein mit zu wenig im Leben. Sondern ich möchte die ganze Fülle. Und die Fülle ist halt Gott. Und er ist derjenige, der uns dieses Loch füllen möchte. Und nicht nur ein bisschen, sondern nicht nur ein bisschen Wein, sondern gleich, weiß nicht, 600 Liter Wein. Nicht? Und nicht nur ein bisschen Brot, sondern viel zu viel Brot. 12 Körbe sind übrig. Und nicht nur eine Sorte von Menschen, sondern es gibt, wir sind nicht einmal geklont, sondern es gibt, jeder einzelne von uns ist eine Kostbarkeit. Heute Morgen den Pater Bernhard Wojcicki bei der Hochzeitspredigt von der Fatima und den Johannes, wenn jemand die beiden kennt, zu zitieren in Heiligenkreuz. Nicht jeder von uns ist eine Kostbarkeit Gottes. Glaubst du das? Nicht, wagst du das zu glauben, dass du eine Kostbarkeit für Gott bist? Dass du kostbar in seinen Augen bist? Er hat dich geschaffen, so wie du bist, weil er dich einfach wahnsinnig gern hat? Also, Entscheidung für das Gebet. Was brachte ein Stephanus von einem, folge mir nach, zu einem Sterbe für mich? Natürlich ist es auch ein Weg dorthin. Nicht? Jesus hat nicht sofort zu Petrus gesagt, hey, jetzt stirb mal für mich bitte, auf der Stelle. Sondern er sagt erstmal, folge mir nach. Mach erster Schritt. Also es ist nicht also gleich alles. Nicht, es ist ein Weg mit Gott. Aber was brachte den Stephanus dazu, wenn es nicht die Tatsache war, dass er die, wie Pater Andreas am Anfang, übrigens, grüß Gott, Pater Andreas ist unser Provinzial, den hätte ich vorstellen sollen am Anfang, sehr schön, dass er da ist. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen, nicht sagt, erinnert uns am Anfang. Also Stephanus sieht die Herrlichkeit Gottes. Und im Gebet kann es geschehen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn wir uns öffnen. Nicht? Diese Berührung Gottes. Gott möchte uns im Gebet zutiefst berühren, nicht einfach uns etwas sagen, bla bla bla, sondern er möchte uns mit der Wirklichkeit seiner selbst in Kontakt bringen. Nicht? Er möchte uns zutiefst in unseren Herzensgrund berühren. Und da gibt es halt einen Weg in unserem Gebet, wo das immer mehr nicht nur ja, ein Schritt des Glaubens ist, sondern sogar erfahrbar wird. Nicht? Wo du beginnst zu merken, hey, da ist ein Gegenüber und der ist die Fülle an meinem Leben. Er ist alles. Und jemand, der das mal begonnen hat zu erfahren, auch wenn es mal nur ein Moment ist, nicht? Der kann nichts anders, außer sagen, hey, das einzig wirklich Wichtige in meinem Leben ist, also was wirklich zählt, ist, in die Tiefe zu gehen mit Gott. Ein tiefer Mensch zu werden. Nicht? Denken wir an Teresa Teresa von Kalkutta. Nicht? Einen Moment in einem Zug, wo sie im Gebet ist, auf dem Weg zu Exerzitien, noch nicht mal bei Exerzitien, sondern auf dem Weg zu Exerzitien, macht sie eine Erfahrung von diesem Wort, mich dürstet. Mich dürstet. Und dieses Wort, was man so schnell sagt, nicht, wo sie sagt, hey, es ist so viel mehr, als wenn Gott nur sagen würde, ich liebe dich. Gott dürstet nach uns. Und was sie da erfahren hat, das sie natürlich nicht mit Worten vermitteln kann, hat ihr ganzes Leben radikal auf den Kopf gestellt. Nicht ein Augenblick einer Berührung Gottes. Und sogar in den 40 Jahren, wo wir jetzt wissen, so große Dunkelheit und Schwierigkeit hatte und irgendwie Gott schien irgendwie weit weg zu sein, was sie getragen hat, war dieser Augenblick, wo Gott sie berührt hat. Und lohnt es sich nicht, zu alles auf diese Karte zu setzen, ich will Gott schauen, ich will Gott sehen, ich möchte ihn berühren, ich möchte berührt werden von ihm. Und wenn jemand das mal erfahren hat, dann kannst du nicht mehr zurück zu den ja, oberflächlichen Sachen halt. Weil es ist wie, wenn ich jetzt, ich kann nichts gegen unsere Ordensgemeinschaft, wir haben Gott sei Dank Armutsgelübde, aber in Rom hatten wir Hamburger. Ich weiß nicht, auf was sie wirklich gemacht waren. Ich habe den Eindruck, sie waren aus Plastik gemacht irgendwie, aber sie haben furchtbar geschmeckt. Nicht? Waren halt eine Spende und für 400 Mitbrüder, da braucht man, kann man nicht wahrscheinlich das Beste nehmen, natürlich nicht. Aber gut, es war mehr für mich, ehrlich gesagt, eine Bußübung, dieses Fleisch zu essen, von einer Ranch komme und ganz andere Art von Hamburger kenne. Nicht gegrillt auf einem offenen Feuer und so. Und wenn du mal so in einen juicy Hamburger, also freiwillig sein, dass es ein Opfer ist und du bist Ordensmann und so, also das ist nicht deine Wahl für deine Geburtstagsfeier, so einen Hamburger zu essen. Du kannst nicht mehr zurück zu, gut, du kannst, natürlich kannst du immer. Aber das andere, wenn du das andere mal geschmeckt hast, dann willst du das, was vorher war, gar nicht. Und deswegen, ich glaube, wir tun uns so schwer, auch jemand zu erklären, unserem christlichen Glauben manchmal, weil du sagst, ja, du verzichtest ja auf voll viele Dinge. Du darfst das nicht machen, du darfst jenes nicht tun. Aber jemand, der mal Gott berührt hat, das ist überhaupt keine Frage. Du hast überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Weil es ist nicht, ich gebe all das auf, sondern ich meine, diesen waschlederharte Hamburger im Vergleich zu dieses juicy, ich meine, natürlich interessiert mich das Ding nicht mehr, weil ich das andere habe, was so viel mehr ist. Also ich könnte jetzt lange natürlich nur über diesen Punkt reden, aber was ich halt einladen will, ist, es lohnt sich, den Weg des Gebetes zu gehen. Wirklich. Und ich möchte euch einladen, gehen wir da in die Tiefe, bleiben wir nicht in der Oberfläche. Und für diejenigen, die eine Geistesbegleitung haben, ich möchte euch echt vorschlagen, nicht redet mit euren Geistesbegleiter, wie kann ich tiefer gehen ins Gebet? Wie kann ich das machen? Wie kann ich da tiefer gehen? Nicht, bleiben wir nicht in der Oberfläche und wie geht es dir heute, wie geht es dir heute und ja, es ist heiß und so. Sondern gehen wir in die Tiefe, nicht, reden wir darüber, nicht, wie kann ich tiefer gehen im Gebet? vielleicht mal ein Buch zu lesen über das Gebet. Den Fragebogen, den ich nachher habe, mache ich euch einen Vorschlag. Es gibt natürlich viele andere. Einen Gebetsplan zu machen. Nicht? Und dieses Suchen nach Gott, weil die Gefahr ist halt immer wieder, ich habe kurz einen Vortrag gehört von einem Monsignore, der erzählt, es war im Einkehrtag gepredigt für Schwestern in Venezuela oder irgendwie sowas. Und er kam rein und hat diese herrliche Musik gehört. Aber es waren keine Schwestern da. Und dann hat er geschaut und da war ein Papagei. Und er hat sie nachgemacht. Gloria Patri et Filio. Der Papagei, nicht? Und sein Vorschlag war, wir sollen, wenn wir beten, nicht wie Papagei irgendwie die Dinge sagen. Nicht? Du kannst es sagen, aber du bist nicht wirklich dahinter. Also du sagst halt irgendein Gebet auf und schnell in die Arbeit oder schnell zum Cappuccino oder schnell in die Dusche oder was auch immer. Oder ist mein Gebet wirklich von meinem Herzen? Nicht, kommt es von mir? Suche ich da jemand? Ist mir bewusst, da gibt es ein Gegenüber. Zweiter großer Schritt. Ja, tut mir leid, jetzt kann ich nur noch erwähnen, weil sonst wird es zu lange. Einüben der Verfügbarkeit, möchte ich euch vorschlagen. Zweiter Schritt. Einüben der Verfügbarkeit. Es gibt eine karmelitische Nonne, die heißt, eine Karmelitin, die heißt Ruth Barrows. Ich weiß, muss inzwischen gestorben sein, weil, also sie ist 1941, glaube ich, ins Karmel eingetreten. Also kann nicht mehr leben. Auf jeden Fall in 2010 hat sie immer noch Bücher geschrieben. Also muss uralt sein. Auf jeden Fall, sie gibt dieses Bild und sagt nicht, wenn, also der Weg mit Gott ist, wenn, also manchmal, ich bin in einem Swimmingpool am Strand und dieser Swimmingpool ist also gleiche Augenhöhe mit dem Wasser. Und ich kann da in meinem Swimmingpool herumschwimmen oder ich kann es wagen, in den wirklichen Ozean zu gehen. Und sie gibt einfach diesen Vergleich, sagt nicht, der Gott ist wie der Ozean. Und Problem ist, der Ozean ist halt, also scheint gefährlich zu sein, nicht? Und sie schlägt vor, sei wie eine Flasche, dass du einen Stöpsel drauf tust und lass dich ins Meer Gottes schmeißen und hintreiben, wo er will. Es gibt kein schöneres Abenteuer als das. Natürlich kannst du auch entscheiden, ich bleibe im Schwimmbecken und da ist es schön gemütlich und das Wasser ist warm und ich weiß, ich kann alles kontrollieren. Aber der Weg mit Gott, wenn wir wirklich loslassen und Gott lassen, nicht, wenn das ist, wo die wirkliche Tiefe beginnt in unserem Leben, nicht? Weil dann beginnt er uns zu führen auf Wegen, die echt abenteuerlich sein können. Und er führt uns dann in die Tiefe, weil es dann nicht mehr unser Traum ist, den wir träumen, sondern wir beginnen uns hineinzufügen in den Traum Gottes für uns. Und das hat vor allem zwei Schritte. Und das eine ist, ich glaube, erstmal ein dickes, fettes, großes Nein, natürlich zur Sünde, nicht zu den Werken des Fleisches. Wir bereiten uns gerade am Pfingsten vor. Galater 5, das wäre auch ein Vorschlag vielleicht für den Fragebogen, ich habe es da ausgedrückt. Lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Hartes Wort. Wir werden das Reich Gottes nicht erben, wenn wir so etwas tun. Römer 1, 29 ähnlich. So sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachrede, sie hassen Gott, sind unbehäblich, hochmütig und prahlerisch, erfinden und bösen und so weiter. Wer so handelt, verdient den Tod. Wer so handelt, verdient den Tod. Das ist, was wir heute ganz krass auch hören in der zweiten Lesung, ganz am Anfang. Siehe, ich komme bald und mit mir bringe ich den Lohn und ich werde jedem geben, was seinen Werken entspricht. Ich werde jedem geben, was seinen Werken entspricht. Es ist sinnlos, von der Tiefe zu reden in unserer Beziehung zu Gott, wenn wir nicht bereit sind, den alten Menschen in unserem Leben wirklich abzulegen und Nein zu sagen zu das, was Sünde ist in unserem Leben. Und natürlich, da braucht es einen Babyschritt und dann mal einen Gehschritt und irgendwann mal einen Laufschritt. Nicht? Das heißt, Gott erwartet nicht, dass wir alles auf einmal machen, aufräumen. Nicht? Gott sei Dank, es ist egal, wo wir auch da stehen, unsere Beziehung zu Gott. Das Wichtige ist, dass wir in die richtige Richtung laufen oder krabbeln. Vielleicht, wenn ich noch babymäßig unterwegs bin, ist kein Problem. Nicht? Gott liebt uns und er liebt auch gerade den Sünder wahnsinnig. Aber Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, sagt Paulus. Also, dass wir auch Gott ernst nehmen. Er nimmt uns ja unglaublich ernst. Er nimmt uns unglaublich ernst, weil er uns lieb hat. Weil es eben nicht egal ist für ihn, was wir machen mit unserem Leben. Und lädt uns da natürlich ein, zweiter Schritt in der Verfügbarkeit ist dann, okay, ein Nein zur Sünde, aber es ist vor allem natürlich ein Ja zu Gott, was wir vorher gesagt haben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die sich Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, nicht diese bildhafte, starke Sprache von Paulus. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir auch dem Geist folgen. Und er möchte nämlich uns ja in die Freiheit der Kinder Gottes führen, der Geist. Die Freiheit der Kinder Gottes. Er möchte uns unglaublich frei machen. Uns an so eine Tiefe schenken, sagte Edith Stein, dass wir, wenn wir wirklich frei sind und bei uns sind, nicht irgendwo von außen getriebene, nicht von Erwartungshaltungen von einem Menschen, von Egoismus, von Oberflächlichkeit, dann haben wir so eine große Macht, sagt der Johannes vom Kreuz, dass wir nicht nur über uns selbst, also wirklich frei sind, sondern sogar über Gott verfügen können. Nicht? Scheint fast eine Heresie zu sein. Dass wir sogar über Gott verfügen können. Und deswegen wahrscheinlich nennt der Bernhard von Clairvaux, wir sind im Monat Mai, die Mutter Gottes, nicht? Die Mama, nennt er die Omnipotentia Supplicante, nicht? Die betende Allmacht. Weil Gott kann nicht Nein sagen zu der Mama. Weil sie einfach voll ihm zur Verfügung stellt, weil sie voll Ja sagt zu ihm. Und er kann nicht Nein sagen zu einem Menschen, der sich voll ihm zur Verfügung stellt. Und deswegen sind solche Menschen die Heiligen, die wahren Großen dieser Welt, nicht? Die wirklich eine Spur hinterlassen und diese Welt ändern werden. Und deswegen sagt auch die Edith Stein so genial, mäßig, im Jahr 1941, nicht ein paar Jahre bevor sie gestorben ist, das letztlich Tragende ist das innere Leben. Die Bildung geht von innen nach außen. Je tiefer eine Seele mit Gott verbunden ist, je restloser der Gnade hingegeben, desto stärker wird ihr Einfluss auf die Kirche sein. Umgekehrt, je mehr eine Zeit in die Nacht der Sünde, 1941 Deutschland, und Gottesferne versunken ist, desto mehr bedarf sie Gott verbundenen Seelen. Und Gott lässt es auch daran nicht fehlen. Gott lässt es auch daran nicht fehlen. Auch heute ruft er. Aus der dunkelsten Nacht treten die größten Propheten, heiligen Gestalten hervor. Aber zum großen Teil bleibt der gestaltende Strom des mystischen Lebens unsichtbar, weil es nicht geht um die äußeren Werke. Versteht ihr, was ich sagen will? Sicherlich werden die entscheidenden Wendungen in der Weltgeschichte wesentlich mitbestimmt durch Seelen, von denen kein Geschichtsbuch etwas meldet. Und welchen Seelen wir die entscheidenden Wendungen in unserem persönlichen Leben verdanken, das werden wir auch erst an den Tag erfahren, an den alles Verborgene offenbar wird. Offenbar wird. Genau. Und ein allerletzter Gedanke. Also, eine Entscheidung für das Gebet, eine Entscheidung für die Verfügbarkeit und dann eine Entscheidung für die Einheit. Nicht das große Thema von Jesus in dem Evangelium heute. Eine Entscheidung für die Einheit unter uns. Sie waren ein Herz und eine Seele, lesen wir in Kapitel 4 von der Apostelgeschichte. Sie waren ein Herz und eine Seele. Was für eine Macht, was für eine Kraft hätte das Christentum, wenn wir wirklich eins wären unter uns. Wenn wir nicht hinter den Rücken reden würden und uns den anderen herunterziehen, vorschnell verurteilen. Die Liebe in ihrer Radikalität wirklich leben würden unter uns. Nicht was für eine Macht hätte das Christentum, das große Gebet Jesu, wo er einen Moment uns allen in sein Herz hineinliegen lässt. Vielleicht eine schöne Aufgabe diese Woche, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, 17. Kapitel von Johannes Evangelium mal durchlesen. Nicht die große Traum von Jesus, dass wir eins sind unter uns. Eine praktische Art, das zu leben, auch hier im Zentrum, übrigens, finde ich, ist die Kleingruppen. Weil auch gerade da, nicht in einer großen Masse, auch wenn es nur 40 sind oder 30 sind in einem Raum, kannst dich verstecken. Nicht? Du musst dich nicht öffnen, du musst dich nicht wirklich einlassen auf jemand. Aber gerade in der Kleingruppe, nicht die Einheit, der Einheit zu leben, weil der andere beginnt zu merken, auch wer du bist und auch deine... Also jeder, wie heißt das von irgendjemandem, habe ich vor kurzem gelesen, jeder ist großartig, bis du ihn kennst. Also wenn wir einander kennen, dann beginnen wir zu merken, auch unsere Macken, was nicht so toll ist in uns. vielleicht so eine Idee, nicht? Also auch, oder wenn jemand nicht hier vom Zentrum ist, aber in eurer Gruppierung oder in eurer Pfarre oder was auch immer, die Kleingruppen oder Gebetskreis, kann sehr viel helfen, wenn es diese Kleingruppen gibt, ein Weg. Oder auch ein Weg, das zu üben. Wir sind im Jahr der Barmherzigkeit, sind die Werke der Barmherzigkeit. Jetzt, wie jede Woche, haben wir wieder einen Fragebogen, was die Mareike dankbarerweise vorbereitet hat. Sie hat es formatiert, weil sie möchte nicht identifiziert werden mit meinem schlechten Deutsch. Ich habe vor kurzem gesagt, Frau George, bitte Zugangsdaten, ich kann nicht die Webseite mehr ansehen, das müssen wir korrigieren. Gut, aber auf jeden Fall, hier gibt es einen Fragebogen oder zum Nachdenken, nicht über das Thema von heute. Vielleicht ist etwas dabei, das uns hilft. Und wie jede Woche haben wir wieder ein Bibelzitat für jeden Tag der Woche, Visitenkarten. Der Johannes wird am Ende der Messe austeilen, und wenn jemand vergessen hat, keine Sorge, es wird morgen Abend auf der Webseite hochgeladen. Amen.